Deutschlandfunk Kultur. Interview.
Die SPD will mal wieder probieren, ihren umstrittenen, das ist nicht ihr umstrittener Autor, aber ihr umstrittenes Parteimitglied Thilo Sarrazin loszuwerden. Umstritten ist er natürlich vor allem wegen seiner Bücher. Ja, die Kommission, die das Ganze begutachten wollte, sagte, die Sarrazin-Debatten der letzten Wochen und Monate, die haben der Partei schweren Schaden zugefügt. Soweit sagt das jedenfalls Lars Klingbeil, der Generalsekretär. Bei mir ist jetzt Alexander Kissler vom Cicero. Herr Kissler, ich grüße Sie.
Ja, schön, guten Abend.
Herr Kissler, passt ein Silo Sarrazin für Sie zur SPD?
Die Frage ist immer, welche Aussage die SPD mit einem solchen Parteiausschlussverfahren machen will. Also sie kann eigentlich ja nur verlieren. Entweder sie fährt zum dritten Mal mit dem gleichen Kopf an die gleiche Wand. Sie hat ja schon zweimal vergeblich versucht, ihn loszuwerden. Oder aber sie schafft es beim dritten Mal aufgrund einer, wie Herr Glatz-Klingbeil sagt, diesmal sehr fundierten Berichtlage. Und dann hat Herr Sarrazin endgültig den Opferstatus. Also die SPD kann nur verlieren, Herr Sarrazin kann nur gewinnen. Dass die Thesen von Herrn Sarrazin nicht kompatibel sind mit dem gegenwärtigen SPD-Parteiprogramm, ist freilich auch klar.
Aber wieso kann die SPD dann nur verlieren, wenn Sie sagen, diese Thesen, und die kann man ja wirklich debattieren, feindliche Übernahme, wie der Islam den Fortschritt behindert und die Gesellschaft droht, so hieß sein Buch aus diesem Sommer. Da kann man doch ganz klar sagen, wenn wir das nicht in unserer Partei haben wollen, dann gewinnen wir.
Das ist ein sehr scharfer Titel, ist ein scharf formuliertes Buch. Ich halte es für eine scharfe Islamkritik. Ich halte es nicht für islamfeindlich. Aber niemand hat doch bisher Herrn Sarrazin als eine authentische Stimme der gegenwärtigen SPD wahrgenommen. Es war eine Anekdote eigentlich, eine biografische Besonderheit, dass er immer noch in der SPD ist. Er wird als Loose Cannonball wahrgenommen, also als unruhige Kanonenkugel, die man nicht kontrollieren kann. Als Dirty Old Thilo könnte man auch sagen. Also er ist ja nie auf Parteiveranstaltungen aufgetreten. Es war immer klar, hier ist die Privatmeinung eines sehr erfolgreichen Sachbuchautors, der eben auch noch SPD-Mitglied ist und früher auch einmal SPD-Minister war. Niemand hat je den Anspruch erhoben, auch er selbst nicht. Er würde damit für die gegenwärtige SPD sprechen. Insofern, ich bleibe dabei, es ist eine absolute Lose-Lose-Situation für die SPD.
Ja, dann bleibe ich nochmal dabei, dass die SPD ja tatsächlich auch gewinnen kann, wenn man sagt, ein Mann, der vielleicht nicht in der breiten Bevölkerung als SPD-Mann bedacht wird, aber der schon auch in Erinnerung ist als SPD-Finanzsenator, der ja auch von sich selbst sagt, die SPD und ich, grundsätzlich passen wir gut zusammen. Das ist ja für eine Partei wie die SPD, auch eine, die sich gerade in einer Selbstfindungsphase befindet, kein Mehrwert.
Selbstfindungsphase ist das entscheidende Stichwort. Herr Sarrazin ist gewissermaßen das schlechte Gewissen einer SPD von früher, also einer SPD von unter Helmut Schmidt, der beispielsweise auch sehr migrationskritische Thesen vertreten hat. Und die gegenwärtige SPD-Führung hat mit diesem Teil ihrer Parteigeschichte gebrochen. Man kann nun durchaus der Meinung sein, wir wollen einen sauberen Schnitt haben. Wir wollen sagen, für die heutige SPD spricht Herr Sarrazin in keiner Weise. Mehr noch, er schädigt das Ansehen der gegenwärtigen SPD. Das kann man tun. Dann ist man für 2-3 Tage auf der moralisch besseren Seite. Aber ich glaube, es wird weder den Umfragewerten noch auf lange Sicht dem Ansehen guttun.
Und auf kurze Sicht?
Auf kurze Sicht wäre es ein Zeichen, dass man diesmal das Parteiausschlussverfahren besser vorbereitet hat, dass es diesmal nicht an inneren Kautelen scheitert, dass Herr Sarrazin diesmal, ich kenne die Belege nicht, dass Herr Sarrazin diesmal dann offenbar noch schärfer formuliert habe als früher, dann könnte man sagen, wir haben zu Recht dieses dritte Verfahren angestrengt, aber es wird ein kurzfristiger Pyrrhussieg sein.
Sie haben ein Buch geschrieben, keine Toleranz den Intoleranten. Ist die SPD für Sie eine intolerante Partei?
Nein, das kann man natürlich nicht sagen. Also die SPD ist keine intolerante Partei. Die SPD besteht aus vielen, vielen Mitgliedern, vielen Mandatsträgern und auch vielen Wählern. Es gibt allerdings eine Führungsspitze, die es eben auch phänotypisch wie auch inhaltlich nicht aushält, nicht über die Lippen, nicht über das Herz bringt, mit Herrn Sarrazin einen Topf geworfen zu werden. Und diese Parteikader wollen nun wirklich die Grenzen der Toleranz ausloten. Mein Ratschlag wäre in diesem Fall wirklich, weil es ja keine strafrechtliche Vergehen sind, Gelassenheit zu zeigen und zu schauen, mittelfristige Sicht, welche Positionen der SPD sich durchsetzen werden.
Es gibt ja noch einen anderen Fall, der gerade breit diskutiert wird. Der geht weg von Thilo Sarrazin, spielt aber auch in Berlin. Es geht um eine Waldorfschule hier in Berlin. Und die hat sich nach langer Diskussion entschieden, ein Kind nicht aufzunehmen, weil der Vater im Berliner Abgeordnetenhaus für die AfD sitzt. Ist diese Waldorfschule für Sie intolerant?
Also wenn wir eben den Fall SPD und Sarrazin hatten, das war gewissermaßen eine Komödie, finde ich. Das kann ich nur als Komödie sehen. Das hingegen ist schon ein tragischer Fall, weil man hier natürlich nach dem fast stalinistischen Motto verfährt, bestrafe das Kind, erziehe die Eltern. Also man kann diesem kleinen Kind, es beginnt ja seine Schullaufbahn, also wie alt wird es sein? 5, 6 Jahre, ich habe es nicht gelesen. Diesem kleinen Kind will man es also übel vergelten lassen, dass die Eltern in einer Partei sind, deren Weltanschauung von der Mehrheit der Waldorf-Eltern abgelehnt wird. Das halte ich für den falschen, komplett falschen Ansatz und es ist auch nicht in Übereinklang zu bringen mit der Pädagogik der Waldorfschulen, gerade der Waldorfschulen. Mhm. Für Rudolf Steiner war ein Kind das Höchste. Es war gewissermaßen ein alter Weltweiser, der vom Universum herabsteigt, zu einem neuen Lauf hier ansetzt. Und dass man nun in Kauf nimmt, diese, ich sag's mal etwas drastisch, diese Kinderseele zu brechen, um eben weltanschauliche Frontbegradigung im Elternbereich zu betreiben, das halte ich schon für sehr bedenklich.
Ich will mal drastisch versuchen, die Waldorfschule zu verteidigen. Könnte man nicht auch sagen, wir verteidigen dieses Kind, weil wir es eben nicht dieser extremen Drucksituation aussetzen, die in der Waldorfschule entsteht?
Ich kann den Ansatz hier kann ich durchaus verstehen, dass man sagt, wir sind an der Waldorfschule eine Gemeinschaft, die auch über die Kinderlehrerbetreuung hinausgeht. Auch die Eltern machen viel miteinander und wir möchten also bei diesen Beschönerungsmaßnahmen der Schule oder pädagogischen Maßnahmen, in die die Eltern eingebunden sind, nicht uns permanent in eine Position gedrängt sehen, wo wir uns mit AfD-Positionen vielleicht auseinandersetzen müssen. Diesen Impuls, diesen Anfangsimpuls kann ich verstehen. Andererseits haben diese Pädagogen sich selbst das allerschlechteste Urteil ausgesprochen, wenn sie gesagt haben, sie können dem Kind nicht mit der nötigen Unvoreingenommenheit und Unbefangenheit entgegentreten. Ich meine, warum wird man Pädagoge, wenn nicht um Kindern unvoreingenommen und unbefangen entgegenzutreten? Ich bin überzeugt, wir kennen ja die Person nicht, aber wenn die Eltern, also dieser AfD-Politiker, sein Kind liebt, wird er mit Sicherheit in der Lage sein, eine Regelung zu treffen, sodass er dort nicht aufschlägt mit Parteiparolen, mit Maßnahmen, sich vielleicht komplett heraushält aus dem Elternengagement, dass man wirklich nur sagt, das Kind, das dort schon den Kindergarten genossen hat, nun auch zu übernehmen. Also wie gesagt, ich halte es für unvereinbar mit den Waldorf-Prinzipien.
Wobei das natürlich in Kitas wie auch in Schulen, wenn man dann als Elternabend zusammentrifft und auch die ganz lapidaren Themen bespricht, das wird ja sehr schnell politisch. Ne? Aus Kleinigkeiten werden schnell große Themen. Und da kann natürlich in dem Fall extrem großer Streit entstehen. Ist eigentlich das Private und das Politische noch zu trennen heutzutage? Schaffen wir das noch irgendwie?
Das ist auch eine gute Frage. Ich würde sagen, nein, wir schaffen es nicht. Und das ist, glaube ich, nicht unbedingt das beste Zeugnis für unsere Gesellschaft. Die Politisierung des Alltags schreitet ebenso rapide voran wie die Hysterisierung der Gesellschaft. Wir sind alle politische Menschen, das ist richtig, aber niemand geht doch nur im Politischen auf. Insofern, glaube ich, es wäre gut für eine neue, frische Debattenkultur, auch für ein neues Vertrauen in unserer Gesellschaft, wenn wir uns das Recht nehmen, gewisse Bereiche auch politikfrei zu halten. Und ich denke, so wichtig es natürlich ist, zu mündigen Bürger zu erziehen, in einer Schule, in einer Kita, in einem Kindergarten, umso wichtig ist es auch gerade die Erziehung von allzu starken politischen Eingaben und Vorgaben freizustellen.
Aber das ist natürlich schwer, gerade die Kinder, auf die ja unglaublich viel projiziert wird und wo ja auch die Eltern immer so viel dazu beitragen, wie wir auf diese Kinder schauen.
Das ist sehr, sehr schwierig und man hört ja auch von ins unermessliche wachsenden Anspruchsdenken der Eltern, die also alles, was schiefläuft, den Lehrern zuschreiben, die selbst ihre eigene weltanschauliche Heimat haben, die vielleicht auch verwirklicht sehen wollen. Aber noch einmal, es ist mit einer neutralen Pädagogik und speziell mit einer Waldorfpädagogik nicht zu vereinen, dass man an einem Kind die politische Auffassung des Elternteils auslässt. Generell müssen wir mehr fremde Meinungen aushalten, egal in welche Richtung. Also ich glaube, der Kommunist und der Kapitalist müssten sich an einen Tisch setzen können. Sie haben recht, mein Buch erwähnt keine Toleranz, den Intoleranten, aber die Intoleranz beginnt, glaube ich, da, wo man zu Straftaten aufruft, wo man Gewalt verherrlicht, wo man Menschen prinzipiell verächtlich macht. Nur abweichende politische Meinung und schon gar die abweichende politische Meinung eines Elternteils ist garantiert kein Fall, wo wir unsere Toleranz begraben sollten.
Alexander Kissler vom Cicero, herzlichen Dank.
Gern geschehen.